Passiert was?
Bei dir schon, bei mir? Achso,
yeah, bei
so.
Los, jedet.
Yes.
Du recordest auch genau. Denn da oben links auf rot, auf das Recording-Symbol.
Ja, ja, hat's noch nicht. Das glaube ich nochmal einmal.
Da, 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 da. Boom.
Bum, ba, da, da,
genau, links ist aber der Kanal auch rot. Guck mal, da rot noch hier auch hier.
Okay. Aha,
ah,
aha,
das yeah, ist doch auch. Yeah. Da reg ich mal auf jeden Fall runter bei dir. Das ist
yeah.
Du
bist
schon
immer
so emotional. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10.
Und jetzt, warte.
Geil. Halt, warte. Warte mal, ich muss doch jetzt auf der Aufnahme machen.
Ach so, ja.
Okay, jetzt.
Na gut, ich nehme den dritten.
Hey, der eine war synchron, wir waren
ja
fast synchron.
Waren super, kein dritten, es waren zwei Klatscher.
Ganz klar. Der eine war ein bisschen zu früh und die anderen waren genau
richtig
teilt.
Ja, willkommen Bartek in der wundersamen Überraschungswoche.
Ja, servus und hallö, ich bin auch wundersam überrascht. Aber du wusstest Bescheid, dass du kommst.
Ich wusste Bescheid, dass ich komme.
Ja. Ja, wir waren jetzt ein bisschen überrascht.
Ich wusste das vor ein paar Tagen auch noch. Ne? Das kam mir trotzdem gerade, als du geklingelt hast, ist es mir wie Schuppen vor den Augen.
Ernsthaft? Okay. Ach so, dann hast du es sofort gewusst? Ich wusste noch nicht mal, als er sich vorgestellt hat. Wer bitte? Was, Polizei? Verpiss dich.
GEZ? Ja. Nee, aber ist doch schön. Umso schöner, hier bei euch zu sein. Sehr schön.
Aber ja. Ey, sag mal, wie bist du denn aus Stuttgart hier angereist? Bist du aus Stuttgart gekommen?
Mit dem Zug.
Mit dem Zug.
Oder? Ja, schön ICE. Also es ist ganz selten, dass es eine angenehme Fahrt war, aber es war eine angenehme Fahrt.
Warum?
Ja, weil
warum ist es,
es passiert immer, dass doppelt reserviert ist. Immer kommt eine Frau, die auch genau den Platz hat, den ich habe. Dann gibt es einen Streit.
Aber dann muss man doch einfach nur auf ihr Ticket gucken und sagen, ja, sie haben den falschen Zug.
Das ist ein geiler Trick eigentlich.
Ja. Naja, ganz ernsthaft. Also ich meine, die kommen ja, ihr Wagen 23, Platz 358. Ja gut, das ist der falsche Zug halt. Ja,
geil. Nee, da kam ich nicht drauf. Aber nee, heute waren keine besonderen Vorkommnisse.
Wie ist mit Maske immer noch?
Ja,
immer.
Acht Stunden durch Maske. Man kann nicht mehr so problemlos im Bistro sitzen, sondern halt nur noch so 3G. Das war davor auch anders, aber sonst alles
gechillt. Kontrolliert? Schön. Kontrollieren die
ja,
3G?
Ja.
Also auch
getestet, die wollen irgendwas sehen.
Den Test wollen sie sehen.
Ja.
Ah, geil.
Aber ich den Rest der Fahrt kannst du ohne Test überall sitzen. Die wollen nur im Bistro den Test sehen.
Ach so,
ja, das ist Classic. Das ist
Deutsche Bahn Classic. Nee, es ist ja Gastronomie.
Ah, oder Gastronomie.
So ist es ja hier auch.
Ja,
du kannst kannst du arbeiten.
Das stimmt. Ja.
Ungetestet.
Aber halt krass, da sind die Vierer, werden jetzt wieder voll besetzt. Das heißt, du sitzt mit drei Fremden sechs Stunden so da, aber im Bistro halt, ja, also ich finde es trotzdem irgendwie witzig. Es war witzig.
Witzig.
War eine witzige Fahrt.
Auf jeden Fall, wo wohnst du denn in Stuttgart?
Am Feuersee.
Wirklich? Ja, ich liebe
am Feuersee direkt, wunderschön. Alles ist fußläufig erreichbar. Studio, 6 Minuten zu Fuß. Ich liebe alles.
Gibt's noch, da war mal ein Plattenladen am Feuersee?
Nee, das ist schon zu lange her.
Ha? Was passiert denn im Studio zurzeit?
Da mache ich gerade mein zweites Album.
Auch noch?
Ich hab schon so.
Hörst du denn gar nicht
bist
mehr
du deshalb,
jetzt gar
bist
nicht.
Du deshalb bei uns?
Ich bin bei euch wegen dem ersten Album.
Aber lass uns über das zweite reden. Ja. Nee, was ich wirklich interessant fand, du warst in dem Meckes Podcast, habt ihr auch eine Folge zweimal aufgenommen und beim zweiten Mal auch wirklich aufgenommen.
Ja, genau.
Und da hast du gesagt, dass du dir jetzt einen neuen Workflow angewöhnt hast, nämlich, dass du einen Tag in der Woche feste Studiozeit hast, von morgens bis abends.
Nee, nicht und von morgens bis abends, sondern von Montag 11 Uhr bis Dienstag 16 Uhr. Also ich bin so 24 Stunden nur im Studio. Aber wirklich nur Montag auf Dienstag. Den Rest der Woche mache ich einfach live. Erfahre ich Dinge. Ich erlebe Sachen.
Gehst du arbeiten?
Nee. Ich mach nur das.
Nee. Ich meine, wenn du Erfahrungen sammelst. Also meine Taktik ist ja immer arbeiten gehen.
Ich bin so Flanierer.
Flaneur.
Ich bin Flaneur. Ein leidenschaftlicher Flaneur. Mit verschränkten Händen hinterm Rücken. Laufe ich mal hier den Stadtteil ab oder da den Stadtteil ab, lese Bücher, schaue Filme, treffe Freunde. Fertig. Gestern war ich im Louvre, solche Sachen. Wir sind einfach dann so Samstag.
Was, Louvre, Paris?
Ja, wir sind einfach Samstag, hey, wir fahren morgens um 7 los nach Paris. Und dann waren wir einfach eine Nacht in einem Hotel, haben uns ein bisschen Louvre geguckt, ein bisschen die Stadt und so, wunderschön.
Ja, mega, ja. Also das, was für ein Kontrastprogramm auch.
Wie lange hast du gebraucht, um diesen Lifestyle zu entwickeln? Also erstens natürlich Geld. Man braucht eine gewisse Grundausstattung, oder? Also
Geld, ich hab keine Kinder. Meine Freundin und ich, wir sind seit 8 Jahren zusammen, haben aber kein Kind. Und
geplant?
Erstmal nicht, weil
Warum? Sie
arbeitet ganz viel und Ding und ich mache ganz viel Flaniererei. Das heißt, da passt schlecht rein.
Wie funktioniert das dann so in der Beziehung? Also wenn du so vom Spazierengehen nach Hause kommst?
Sehr gut, sie ist es von Anfang an gewöhnt. Also, dass ich halt so... Ja, halt nicht in die Arbeit gehe. Sie geht in die Arbeit und ich erzähle ihr dann so, hey, ich bin heute einfach nach Tübingen gefahren, einfach um Kaffee zu trinken, auf dem Marktplatz abzuhängen. Das war das Schönste der Welt. Dann schreibe ich da meine Büchlein voll oder so, meine Notizbüchlein. Dann komme ich abends nach Hause, freue mich ganz arg.
Bisschen anachronistisch. Das ist ja wirklich so wie, was weiß ich, Stefan Zweig, 1902.
Ja, ja, das ist wie so, genau. Anfang der, so fühle ich mich auch und so lebe ich gern. Das, alles andere ist mir so zu viel. Mir ist dann so, ja, ich bin nicht so, mir wäre das so zu viel, ja, alles dann schnell.
Okay. Nochmal, wie lange hat es gedauert, um so einen Lifestyle zu entwickeln? Also auch zu merken, so hey, das gefällt mir, das ist genau das, was ich machen will. Dann zweitens diese Studiozeit.
Ja, also diese
Studiozeit. Fühlt man sich da auch immer bereit dafür?
Ja, ich sag, es gibt sowas nicht mehr wie Schreibblockade oder sowas. Und zu dem Workflow, den du meinst, den ich auch bei Mac gesagt habe, das hat komplett mein Leben verändert und so. Davor habe ich halt auch nie ein Album oder so gemacht. Ich sitze in einem dunklen Raum, der Raum ist ganz dunkel und ich setze mich vors Mikro und dann...
Ab in den Loop.
Ja, und dann Ding und dann fertig. Und so ist das Album entstanden. So ist mein erstes Album entstanden, das jetzt rauskommt am nächste Woche oder wann auch immer das ausgestrahlt wird.
Morgen, wann ist denn
das? Am 15. Oktober kommt mein erstes Album, Knäuel. Und so ist das ganze Album einfach entstanden.
Knäuel wie das Wollknäuel.
Genau. Okay. Und so mache ich vielleicht seit 2 Jahren... auf diese Art Musik. Und das mit dem nur montags, das hat sich halt irgendwann so rauskristallisiert, weil dann, wenn ich einen guten Tag im Studio hatte und am nächsten Tag aber kam, und dann war ich aber leer, so mäßig, ne? Donnerstag auch leer, weißt du? Dann habe ich gesagt, hey, pass auf, ich mache das einfach so. Ich sammle alles an, unterbewusst, ne, durch Filme, was auch immer. Ich mache so, was auch immer passiert. Und dann lasse ich es einmal in der Woche so raus. Und es hat voll geil funktioniert. Und seitdem funktioniert es wirklich jeden Montag. Ich arbeite nur so, seit 2 Jahren oder so.
2 Jahre ist auch krass, weil da hat so in meiner Wahrnehmung von dir auch ein ganz krasser Bruch stattgefunden von so einem immer ganz, nee, ich bin noch lustiger diesmal und ich mache jetzt noch, hau noch einen Witz in die Zeile rein, zu
ja, voll, das stimmt.
Auf einmal kam Lovelocks raus und ich war so, Alter, ich singe gerade eine Bartek-Hook mit, so das hätte ich vor einem Jahr nie von mir selbst gedacht, weil ich dich immer eher so als den, ne, so, ja, aber ich bin hier für die Insider zuständig, Leute, das ist mein Ding, macht ihr mal die geilen Hooks bitte, das, ihr macht das schon und so, was war der Knackpunkt, weil das läuft ja relativ viel darauf
hinaus. Ja, es gab, ich bin so immer weniger von so einfach 16er schreiben und so rappen irgendwie, es hat angefangen mit einem Solo-Song von mir auf dem vorletzten Orsons-Album auf Orsons Island, da gab es einen Song von mir, der hieß Das Geschenk. Und da war das für mich, war das so ein Turning Point, weil das irgendwie so ein, ich sag mal, ernster Song war, aber ohne meinen Humor irgendwie nicht dabei zu haben. Sondern man hat den, wir haben den zu dritt geschrieben mit Meckes und Tour, aber wir haben es aber geschafft, so den Humor mitzunehmen und mich irgendwie, und aus dem geboren irgendwie ist so dieses neue
Verständnis für dich.
Halt, ja, genau.
Wie früh oder spät war das im Orson's Island-Prozess? Weil ich auch weiß, dass ihr da weggeflogen seid zusammen und
das,
dann
da rumgewandert seid. Ich glaube, die letzte Session, die wir da hatten auf der
Insel. Krass. Also das heißt, so, das hat für dich sich auch am Anfang anders angefühlt dann? Also bist du da hingeflogen mit noch einem Mindset von, oh, hoffentlich mach jetzt Tour hier meine 16er, irgendwie geil auf dem Beat?
Ja, so ein bisschen, aber dann hat sich so, das hat so für mich was anderes gemacht. Das war so mehr als nur das Lied, sondern ich war so richtig, oh, das hat emotional mit mir was gemacht. Und ich habe gesagt, oh, mehr davon. Wenn man solche Lieder schreibt, das macht für mich viel mehr Freude oder macht mehr mit mir als nur ein 16er, der über zeitaktuelle Sachen, die dann nächste Woche nicht mehr, wie eine Zeitung lesen. Warum sollte ich dann, wann hast du den Bock, nochmal die Zeitung vom 14. April 2019 zu lesen?
Wahrscheinlich so, 2091. Aus historischen Gründen.
Ja, genau. Aber so in dem Archiv. Oder du machst halt ein Lied, wo man das gerne irgendwie nochmal hört. Und ich höre auch selber nur Musik, die ich halt gerne, weißt du, so,
klar.
Bla. Also Ja, da hat so ein Ding für mich irgendwie stattgefunden.
Und konntest du das dann so mitnehmen, dieses Gefühl von dem Song? War das einfach oder hattest du auch Angst, das wieder zu verlieren? Weil
ja, da bin ich noch in diesem alten Ding gewesen von so Schreibblockaden und so, mit den Orsons immer ausgetauscht. Oh Gott, kannst du auch gerade nicht schreiben, schon seit 2 Monaten und so. Und dann sind wir alle immer so verrückt geworden. Und irgendwann habe ich das so, also irgendwie ist es jetzt so hinter mir gelassen. Gerade zum Beispiel auch mit diesem, dass ich in einem dunklen Raum sitze und einfach raussinge oder was. Und da kommen so viele geile Sachen aus dem Unterbewusstsein. Das ist... Ich will nur noch so arbeiten. Ich will, dass jeder so arbeitet. Das
ist
das
Schönste. Bist du da alleine?
Ich bin da alleine, ganz alleine, ja.
Okay, also du nimmst dich auch selber auf.
Ja. Okay. Ich produziere bis zu einem gewissen Teil meine ganzen Songs selber. Und dann natürlich im Ausproduzieren muss ich mir dann Hilfe holen und so. Ja. Sei es Jopis, Tua oder jetzt bei dem Album war es noch Annelie Bendler. Ich weiß nicht, ob ihr Queen Alaska kennt, so eine Elektrosängerin hier aus Berlin. Wunderschön, also toll. Und die hat mir dann so... Da, helfen mir dann schon Produzenten am Ende.
Warum muss der Raum dunkel sein?
Das hat sich irgendwie so, ich weiß nicht, weil ich mich vielleicht so aus einer Art Scheu erstmal, weil ich mich erstmal nicht so getraut habe und weil das auch dann ablenkt. Du guckst gegen eine Wand, ja okay, voll langweilig, was soll ich jetzt rappen? Das ist wie von einem weißen Blatt sein. Aber wenn du alles dunkel machst, kannst du überall sein. Da bin ich in einem Wald oder wo auch immer der Song, weißt du, ich meine, kann eine Szene in einem Zug sein oder was auch immer. Das ist wie so eine Meditation, wenn du aus der Stille... Versteht ihr? So entsteht alles Mögliche. Wie so ein Imaginationsraum.
Oh shit.
Der, ja, also wie dieser weiße Raum bei Matrix, wo du drin stehst und dann, wenn du sagst, jetzt kommen Waffen, dann kommen alle Waffen zu dir. Oder wenn du, whatever, ne? Aha. So, und so habe ich das Album gemacht. Oder so arbeite ich gerade, sage ich mal.
Das ist voll schön.
Und das hast du zufällig entdeckt?
Na, aus der Scheu heraus.
Arbeitsweise, weil du hast ja gemeint, irgendwie so danach, da war noch irgendwie diese alte Arbeitsweise mit dem 16er Schreiben und
also
so.
Also ich sag euch, was natürlich auch eine riesen Ding mit reingespielt hat, mein Dad ist gestorben. Einfach 2020, mein Dad ist gestorben. Der hatte Krebs, das war schon länger so, ne? Aber, und danach... ist halt, wie es ist alles so, hey, so jetzt, um nicht verrückt zu werden, so mäßig. Und zack, jetzt mache ich so viel Musik, wie ich noch nie gemacht habe. Und so, also das spielt natürlich voll mit rein. So 3 Songs auf dem Album sind auch so, die sich
thematisch damit
auseinandersetzen. Und es war ein Teil, also das war ein ich sag mal, zu einem Prozess, der sich ich immer schon von Album zu Album neue Arbeitsweisen mir aneigne. Also die ersten 3 Orsons-Alben habe ich so Jay-Z-mäßig nur im Kopf geschrieben. Weißt du, da habe ich nichts aufgeschrieben. Hey, ich bin zu cool zum Aufschreiben. Ich mach's wie Jay-Z. Ich merke mir so jeden Satz. Und so habe ich es gemacht, 3 Alben lang. Und es war okay, so mäßig. Aber dann war es irgendwann so, dann habe ich normal, klassisch so aufgeschrieben und so halt kopfmäßig gedacht. Und dieses Album jetzt ist komplett aus dem Bauch, sage ich. Das ist komplett woanders. Und das habe ich dann schon schnell gemerkt. Das macht was ganz anderes als so kopflastige, was reimt sich jetzt brauche ich einen Triple-Reim auf das, sondern darum ging es gar nicht. Es ging einfach so Bauchgefühl, Intuition, hör in dich hinein und so.
Das heißt, du schreibst da auch keine Texte vor?
Gar nichts. Ich gehe rein und sage, Mittwoch, Hip-Hop, also ne, und bis es mir aber gefällt, und dann nehme ich es auf, okay, und dann weiter, nächsten 2 Sätze oder whatever.
Das ist Lil Wayne.
Lil Wayne, Kanye West arbeitet auch viel so. Kanye West redet, was weiß ich, 4 Tage mit 18 Leuten über, so weiß ich zumindest von Power. Okay, was bedeutet für dich? Alle reden, die reden die ganze Zeit exzessiv darüber. Und dann geht er quasi rein und freest. Und dann kannst du quasi das freestylen, weil du so voll mit
das ist ein bisschen wie deine Taktik mit eine Woche
einprasseln lassen. Genau, deshalb sage ich, ich mache nur einen Tag Ventil, ich bin ein Schwamm, genau. Ich erlebe alles, ich treffe Freunde, bla bla bla, alles Ding. Und dann lässt es so im dunklen Raum raus. Und daraus entstehen ja, das, weißt du, ich meine, du nimmst das eine, übertreibst das eine, was mit deinem Freund, bla bla bla, es ist so viele... potenzielle, unendlich viele Möglichkeiten. Deshalb sage ich, wer eine Schreibblockade hat, der soll sofort aufhören, Musik zu machen. Das gibt's nicht. Mach was anderes.
Aber das hätte ja auch jemand vor 3 Jahren sagen können, da hättest du dann aufgehört. Das ist ja auch Quatsch, oder? Du hättest ja nicht wirklich aufgehört, wenn dir das jemand damals gesagt hätte.
Ach so, ja, Das war natürlich nicht ernst gemeint. Hört nicht auf, macht trotzdem weiter Musik. Ihr macht sicher tolle Musik. Schreibt uns einen Brief. Eine
Lanze gebrochen
ich,
für alle.
Ich glaube ja, dass Schreibblockaden dadurch auch aufhebbar sind, dass man einfach so ein bisschen mechanisch schreibt. Weißt du, so, dass man zum Beispiel irgendwie so assoziativ Träume aufschreibt. Oder, also,
genau, und da hilft auch zum Beispiel, habt ein Notizbuch. Ich habe hier meins dabei, wo habe ich es? Habt immer ein Notizbuch dabei und
das,
schreibt wie eine Art...
winzig.
Und dann schreibt ihr alle Gedanken und so, wie so, das so rausjoggen, weißt du, ich meine, diese ganze, was auch immer. Und dann seid ihr so ein bisschen frei, dann seid ihr wie so Aufgewehr oder, ja, einfach irgendwie klarer. Also mir hat's
ja, mega ich glaube, das hilft halt einfach auch, dass man so Hand-Kopf-Koordination irgendwie hat und dann irgendwie so was rauslässt. Und dadurch kommen ja dann auch wieder kreative Voll. Ideen.
Und handschriftlich bin ich eh auch Fan, sage ich auch sofort. Ja,
ich glaube, das tut auch gut.
Ja.
Tatsächlich, irgendwelche Psychologen haben das auch mal so rausgefunden, dass es dann so
eine andere
Connection gibt. Oder? Aber gab schon mal einen Montag, der sich einfach, wo nichts ging, wo es nicht funktioniert hat?
Ich mache tatsächlich jeden Montag, ich schicke es auch immer dann nachts den Orsons. Ich mache so, an so einem Montag mache ich so 3 bis 5 Skizzen. Und ich gucke, dass es immer mindestens ein Part und ein Refrain hat. Und halt die Beats mache ich auch. Also, ich mache, so 5 Songs sind mal an einem Montag entstanden, mal 3.
Und du bist permanent wach?
Also bis 4 Uhr, bis 4, 5. Und dann schlafe ich da im Studio bis 11 und dann nehme ich noch auf, was ich dann noch habe. Also,
es ist alles dunkel.
Na, also nicht das ist nicht 24 Stunden lang. Das ist nicht 24 Stunden dunkel, aber so, es gibt natürlich dann eine 2-Stunden-Phase, wo ich einfach nur lese.
Aber es ist auf jeden Fall der Raum und die Zeit für dich.
Ja.
Da ist auch Handy aus.
Da ist Handy, also ja, größtenteils, größtenteils aus. Wenn ich aufnehme sowieso, ja. Das ist wunderschön und das empfehle ich auch jedem.
Das ist wirklich großartig, ja. So 24 Stunden allein für dich. Mhm. Eine Verabredung mit dir selber.
Mhm.
Bin ein bisschen fasziniert.
Was hindert dich daran, sowas umzusetzen? Außer, dass wir montags immer aufnehmen?
Klar, also ist bestimmt auch, wäre auch ein Träumchen von
ein Modell.
Mir. Ich glaube, dass ich zu vielfältig interessiert bin. Ich glaube, ich möchte mich zu sehr einmischen oder zu sehr einbringen und dann zu sehr doch
Kannst
wieder...
Kannst du ja an 6 von 7 Tagen.
Ja, ja. Erstens das und du könntest dir zum Beispiel, also ich werde zum Beispiel zum jetzt, wenn mein Album rauskommt, zum Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, habe ich vor, noch einen Donnerstag mit einzuführen und der Donnerstag ist für Literarisches, da will ich nur schreiben. Also bewusst,
nicht
weißt du,
aber
mich an ein Etwas setzen, was dann ein literarisches Etwas wird. So, aber das plane ich, dass ich einen weiteren Tag... Und ich wollte dir sagen, du könntest natürlich Montage dann so... Hey, der eine Montag ist nur für eine Interesse, der Montag die Woche drauf ist aber dann für Schuhdesign oder was auch immer du dann machst. Weißt du, ich meine? Also so kann man sich's auch irgendwie...
man hat, glaube ich, oder ich habe, glaube ich, eher das große Problem, dass wenn ich mir so einen Tag einrichten würde, dass den dann wieder aufteilen würde auf die verschiedenen Interessen und denke dann so, ja, das müsste noch fertig werden und das muss ja auch noch fertig werden.
Und dann ist
ja
das wieder zu kurz. Und dann ist ja wieder zu kurz.
Genau, und das ist dann, wiederum zu kurz und da... sagen dir ja auch alle, ey, jeden Tag eine Stunde an einem Projekt ist am Ende des Jahres natürlich auch ein Mega-Ding. Ja, also wenn du halt so eine Stetigkeit reinkriegst, also in deinem Fall ist es natürlich eher so binge-mäßig, aber wenn man sich da auf eine Sache konzentriert und eine Sache dann abschließt, dann hätte man natürlich auch aber nach 3 oder 4 Wochen wäre dann wahrscheinlich auch schon viel geschafft.
Ja, ja.
Viel mehr geschafft, als wenn man die ganze Zeit irgendwie versucht, hinterher zu rennen.
Ja.
Und hier eine Stunde und da eine Stunde. Und,
Aber warum mich das so beeindruckt hat, war ja, weil einem das ja jeder sagt, so, oh, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und wenn du jeden Tag, aber wenn du dann das 6 Tage gemacht hast und einen Tag mal nicht, dann denkst du schon wieder, oh, kann ich gar nichts durchziehen, jetzt mal sie, das halt eine Stunde
habe
ich
nicht bekommen.
Und das klang für mich nach so einem schlauen Konzept, dass ich nochmal abklopfen wollte, ob das immer noch aktuell und ob das immer noch
hinhaut. Überaktuell, ich habe mein zweites Album schon, wie gesagt, eigentlich schon fertig geschrieben, so 80%. Also ich gucke jetzt noch 2 Songs so mäßig.
Und wahrscheinlich denkt man sich ja auch die ganze Zeit, oh Gott, wenn ich jetzt hier einen Tag raus bin aus dieser Welt, dann stürzt die Welt ein. Aber dann kommt man zurück und denkt, ey, gar nichts passiert. Ist überhaupt nichts passiert. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass ich jetzt 24 Stunden weg war und nicht erreichbar. Und dann ist man ja auch wirklich die anderen 6 Tage voll und ganz
ist man voll da, dann kann ich alles machen, weißt du, dann kannst du mit einem guten Gewissen, okay, heute mache ich nur Haushalt und muss irgendwelche Edeka-Einkäufe und Spüler aus, also, und das mache ich dann voll gerne. Ich so, ja klar, wie geil, ich habe 4 Songs gemacht, ich höre mir die ganze Zeit dabei meine 4 Songs oder whatever, ne, also, das ist schon gut, ja.
So, ich denke, da hast du doch die perfekte Überleitung geschaffen gerade von diesem einen Tag nicht da und alles verpasst. Lass mal die Themen der Woche abdingsen, hast du mitbekommen, was da vor sich ging?
In der Rap-Welt. Ich habe wieder ein paar Sachen.
Oh, was geht überhaupt in der Rap-Welt?
Aufgesammelt.
Du bist richtig raus, ne?
Nein, ich höre mir schon an, aber ja, Punkt. Ich höre es mir schon mal kurz an.
Nein, also du hörst dir die Musik an, das mache ich ja überhaupt nicht.
Ich an so einem Freitag, nee, an so einem Freitag so ein paar Dinger höre ich mir schon. Ja, so, ich höre mal rein, ne? Aber ja.
Nichts, was großartig kleben bleibt dann.
Ja, oder halt, oder ich warte auf so ein, also warte, was war denn das Letzte, was mir so richtig, und das war aber kein Rapper, es war ein deutscher, ein junger Künstler, kennt ihr, Betteroff heißt er.
Ja, so ein Thüringer, ne?
Ey, wie geil ist der? Dussmann, ich habe das auch quasi als Lied heute dabei, weil ich irgendwie ein Lied mit.
Ja, bitte.
Das ist so schön, ich hoffe, also so irgendwie was und ja. Und so, aber sag mal, ich bin gespannt, was ihr sagt. Was war in der Rap-Woche-Ding los? Ich habe keine Ahnung.
Es gab schon wieder so wilde Pöbeleien irgendwie, dann MC Boogie will sich mit Flair boxen. Die wollen jetzt...
Warum denn das jetzt?
Hat eigentlich jemals ein angekündigter Boxkampf stattgefunden?
Nein, aber es gab...
OJ Kingpin gegen Tooney oder wer?
Es gab unangekündigte Boxfights.
Also einer von La Honda.
Der Besuch von Blockmonster war damals... Ach so, unangekündigt.
Nee. Ihr habt durchgezogen, Steiger. Das war noch eine andere gerade.
Aber da muss man ja auch dazu sagen, ja, Hunde, die bellen, beißen nicht. Und die Leute, die beißen, die bellen vorher nicht. Aber ist ja auch logisch.
Aber ich glaube, MC Boogie will aber so ein, oder? Oder
ja,
will
genau. Einfach vorbeifahren und den Boxen in Ring und ja, ja. sportlich.
Aber weil es Beef gibt?
Weil es zwischen ihm und Flair einfach zu viel ausgesprochen wurde, was zu respektlos war. Und es kann nie wieder... auf den Stand davor zurück. Egal. Also völlig egal. Aber dann, ich habe das auch nur in der Rap-Show gesehen, Mr. Rapper hat das so geil aufgelistet. Er hat gesagt, ja, okay. Ich meine, den Tag davor, den Tag danach hat Flair ja nochmal gesagt, ich habe jetzt Floyd Mayweather rausgefordert, meine Anfrage steht immer noch, nachdem er irgendwie gesagt hat, ja, Boogie, also hör mal jetzt auf zu nerven, das wird eh nicht stattfinden. Dann hat irgendwie das so geil verknüpft. Das könnte aber auch eine Anspielung darauf sein, dass Sinan G ja auch einen Tag vorher gesagt hat, er fordert, wie heißt dieser Ire?
Conor McGregor
heraus. Und das wiederum könnte ja auch eine Anspielung darauf sein, dass böse Mann rausgefallen. Und ich war so, ey Leute, wo drehen wir uns denn hier in was für Gefühle?
Gibt's Leute noch? Gibt's böse Mann?
Böse Mann gibt es seit einem halben Jahr wieder.
Ui.
Der ist aus der Versenkung aufgetaucht.
Der hat auch bei mir, der hat in meinem alten Studio noch, der kommt.
Das ist so eure Ecke auf jeden Fall.
So Weilendorf war das und der hat da auch aufgenommen. Böse Mann war immer da im Studio. Oh, okay, das gibt's wieder alles. Okay.
Der hat so einen YouTube-Kanal wieder hochgezogen, wo er so selber Interviewformate macht, wo sein Kumpel ihn interviewt und er macht die ganze Zeit Ansagen gegen und wenn wir euch treffen, ihr seid alle dran und keiner reagiert darauf, ne? Das ist ja auch irgendwie klar. Aber hey.
Ja, auf der anderen Seite gibt es jetzt auch wieder aus dem Camp Belasch mit Ben Salomon und Tierstar und
Was macht Ben Salomon? Den kenne ich noch. Den kenne ich noch hier. Rapper Mittwoch war das, oder?
Ja, genau. Und wegen dieser Rapper Mittwoch-Geschichte gibt es jetzt irgendwie eine Geschichte von vor 15 Jahren, dass da eine Frau, ja, aber das ist auch eine Geschichte, die Ben Salomon dann wiederum immer in irgendwelchen Talkshows erzählt hat, um zu beweisen, wie antisemitisch Belasch und Boogie dann sind oder in diesem Fall halt
was
eben
ja
Belasch.
Was ja jetzt auch nicht so weit hergeholt ist.
Aber es ging da darum, dass Belasch irgendwie eine Frau wegen einem Davidstern irgendwie an der Kasse von Rap am Mittwoch irgendwie angemacht hätte. Diese Frau hat sich jetzt aber wiederum zu Wort gemeldet und gesagt, das hat überhaupt nichts mit meinem Davidstern zu tun gehabt, sondern es war irgendwie eine Geschichte wegen eines Stempels und jetzt gibt es da wiederum diesen Beef und was ich halt wiederum tragisch finde bei dieser ganzen Auseinandersetzung mit Ben Salomon, also auch die ganzen Vorwürfe, die ihm immer wieder übergeholfen werden, ist ja dann, dass es dann immer wieder auf dieses Jüdischsein irgendwie konzentriert wird und so, ja, der hat damals dann die Preise erhöht von 3 auf 4 Euro bei Rap am Mittwoch, weil er Jude ist, wo man dann immer wieder sagen muss, hey, in so einer Money Culture wie Rap, ja, wo Geschäftstüchtigkeit über den grünen Klee gelobt wird und dann wird es einem zum Vorwurf gemacht, weil man Jude ist. Das ist ja wirklich das Anstrengende irgendwie so, dass das dann immer vor dieser Folie des Jüdischseins irgendwie so ausdiskutiert wird.
Voll.
Und so Ah, ja. Ey, es gab einen Streit an der Türe, keine Ahnung weswegen.
Und es ist ein bisschen lang her. Und
es ist ein bisschen lang her.
Okay.
Man kann einfach sagen, es ist ein bisschen lang her.
Ich würde auch kurz mal in den Raum werfen, dass irgendwie seit Tierster diese neue Show hat, dass es eigentlich nur Stress gibt deswegen. Ne? Es ist noch nicht so, dass er irgendwas, aber er macht das ja immer mit so einem Unterton von, hey, jetzt kommt doch mal an einen Tisch und so und lass uns doch mal reden. Aber ich höre immer nur irgendwie, jetzt gibt es wieder Stress, weil der hat bei Tierster gesagt, da mit dem gibt es wieder Ärger, weil der hat bei Tierster gesagt.
Ja, das ist schwierig, wir müssen das doch alle überkommen, dieses, Mann, das ist doch, weißt du, bei uns.
Was denn, Streit und Stress, ja, in der Hip-Hop-Szene, aber davon lebt doch diese Hip-Hop-Szene,
ja, aber
davon
nicht
lebt
mehr.
Doch unsere
aber,
Show.
Aber nicht mehr, also, ja, okay, es leben viele, ich sag Folgendes, in Amerika ist es doch schon auch nicht mehr so, sondern mittlerweile lieben sich ja alle so krass und der eine kauft dem eine Rolex einfach nur, weil Mittwoch ist und der andere macht nochmal, also die lieben sich ja eigentlich so stark. Bei uns ist eher so, wir kommen nicht, also und das ist jetzt, es ist nicht so, aber ich mache jetzt eine Mutmaßung, wir sind immer noch in diesem Beef-Ding und gefangen und kommen nicht raus aus den Streitigkeiten, weil bei uns noch nicht zwei der Größten erschossen wurde. Mhm. Wenn wir Biggie und Pac erstmal hätten, so gute, wir haben nicht mal zwei so gute, deshalb kann man auch keinen deutschen Rapper erschießen, dann ist keiner.
Aber Bartek, das stimmt doch überhaupt nicht. Also erstens werden in Amerika auch gang und gäbe jeden Tag irgendwelche Leute erschossen und es gibt irgendwie Beef. Zweitens werden hier auch Rolex verschenkt. Weiß nicht, ob sie echt sind oder nicht, aber es werden hier auch Rolex.
Aber du siehst auch die Liebesseite, die weißt du, die
gerade. Und die Liebesseite, die gibt's hier in,
gibt's auch, okay.
In Deutschland dann natürlich auch. Und drittens, und das ist wirklich vielleicht auch das aller frustrierendste für diese Akteure in diesem Teil der Hip-Hop-Welt, die 16-Jährigen auf dem Schulhof, die kennen diese Leute, glaube ich, überhaupt nicht. Und das ist auch komplett irrelevant, oder die kennen die nur noch als Meme.
Ach, du meinst so die Älteren, die sich noch beefen?
Also die sich jetzt gerade beefen.
Ach so,
und das
ja,
macht
ja,
das Ganze auch so ein bisschen würdelos.
Ja,
ja, das sind so 40-Jährige, die sich jetzt so gegenseitig zu Zweikämpfen herausfordern.
Wegen Dingen, die passiert sind, bevor die Fans, also die Kids
und, überhaupt. Und ja, da muss man halt wirklich sagen, so ein 16-Jähriger, hey, come on, wenn du dem sagst, kannst du Ben Salomon, Bela, Spooky, Flair. Flair kennen sie noch? Magst du Flair? Hm.
Aber das stimmt so. Paschanem und so, die machen keine Instagram-Ansagen gegen irgendwen und wir holen jetzt einen.
Genau, das meine ich. Weißt du, so.
Obwohl Lucio mal nach Neukölln gefahren ist, weil.
Paschanem ist geil.
Ihr habt einen Reim geklaut von uns.
Und ja, aber, jetzt hat er, aber hat er davor.
Ihr macht unsere Adlibs nach und sowas.
Aber hat er davor großartige Ach so, die einen haben sich auch noch.
Nicht,
die einen haben sich
so
doch auch noch.
Aber ist auch egal.
Ich meine, die einen haben sich doch auch noch gestritten, wer mehr Drogen nimmt und so. Oder? So den Beef gab es auch noch.
Aber ja? das finde ich wiederum geil, wohin zu fahren und sagen, ihr klaut unsere Adlibs. Wir haben doch eure Songs gehört. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Nee, das müssen wir weiterhin machen.
Das ist die nächste Generation, weil die New Wave hat's kapiert. Ja, dann gab es, ich weiß nicht, hast du diese Woche, hast du das natürlich nicht mitbekommen, du boykottierst ja die Öffentlich-Rechtlichen, aber es gab so einen Jan Böhmermann-Beitrag, weil die am Anfang oder als die ersten Wahlkampagnen geschaltet wurden, im April so einen Aufruf gemacht haben, dass Leute so ein Browser-Add-on installieren können und das sammelt dann, welche Werbeanzeigen ihnen
entgegenkamen.
Genau, mäßig. Und die haben jetzt im Oktober die Auswertung gemacht.
Und?
Und da gab es sehr, sehr lustige Erkenntnisse, nämlich darüber, dass die FDP zum Beispiel auch so an grünen Wähler, also so Leute, die als Interessenfeld Grün oder Umweltschutz oder sonst was angegeben haben, auch so alternative Werbung gespielt haben, wie es gibt kein größeres Problem als den Klimawandel zurzeit und wir müssen dem entgegentreten und alles voll auf Grün und sowas. Es gibt ein Facebook-Ad-Archiv. Da werden irgendwie die eine gewisse Zeit gespeichert. Da gehst du rauf und dann steht da auch, diese Werbung existiert in zwei Versionen und wird mit alternativen Bildern und sowas ausgespielt. Nämlich an Leute, die sich irgendwie eher als die Business-Punk-Abonnenten herausstellen. Die kriegen dann gezeigt, ja. Verbote ändern überhaupt nichts für mehr Technologie statt irgendwie
Innovation.
So, Restriktion. Und das ist so witzig irgendwie. Dann habe ich tatsächlich auch ein paar Zitate daraus.
Ja,
die haben nämlich dieses Archiv auch verlinkt. Und dann habe ich einen gesehen und zwar, pass auf,
ach so.
Sebastian Schayer, heißt der in Berlin von der FDP? Kennst du den? Der hatte so ein Zombie-Plakat, der sah ganz untot aus. Es muss endlich Schluss sein mit dem permanenten Kulturkampf gegen das Auto auf unseren Straßen. Weil, und jetzt kommt seine Begründung, entweder, weil ein Fünftel aller Berliner als Uber- oder Taxifahrer arbeiten oder weil 2/3 aller Berliner in den Außenbezirken leben, oder weil euch die Grünen 1/3 eures Fahrvergnügens klauen wollen.
Und der hat es gesagt gegen den Kulturkampf gegen das Auto.
Ja, ja, weil...
Das war so ein Ding, weil in den Außenbezirken, Ober... Nee. Ja. Und was war das Letzte?
Weil die Grünen uns den Spaß am Fahren klauen wollen.
Sebastian Chaya, nicht Mario Chaya.
Dieser Zombie halt, du weißt doch welcher.
Nee, der Zombie ist der im blauen Licht auf diesen expressionistischen Plakaten. Mario Chaya, sein Bruder, der war ja früher im Senat. Der war ja Regierungsmitglied hier in Berlin und der kandidiert nämlich für Marzahn-Hellersdorf.
Dann sagt er nicht grüne Ding, oder?
Nee, aber pass auf, ich sage jetzt einfach, weil Sebastian Chaya mit seinem Bruder in Marzahn-Hellersdorf weiß, dass Leute in den Außenbezirken aufs Auto vielleicht angewiesen sind, hat er sich für die Leute aus dem Außenbezirk
gestellt.
Wirklich? Yeah! Sehr klug zusammen.
Aber das ist doch auch Quatsch, also so, als ob jetzt irgendein Außenbezirk nicht angebunden wäre mit
ja, vor allem, ich meine, ich arbeite ja in Hennigsdorf bei Berlin und es ist die Hölle, da mit dem Auto hinzufahren.
Voll. Also
ich finde es total anstrengend. Wirklich,
es war die Hölle, hierher zu fahren von meinem Hotel und es sind gleich
mit dem Auto.
Free Now Dings. Free Now, Taxi Now.
Da hast du es.
Uber.
Ja, quasi Uber. Aber vom Michelberger. Und ich habe, das war nur...
Hättest mal die U-Bahn genommen.
Ja, ja.
Hättest mal die U-Bahn genommen. Shit.
So, sorry, ich hab noch ein geiles FDP.
Werbung. Zu zwei verschiedenen Versionen, weil mein Geburtstag gab es auch in zwei verschiedenen Versionen.
Dein Geburtstag.
Nämlich in der Version von mir und dann in der Version von Torch. Ja, Torch ist nämlich auch 50 geworden und weißt du, wo der seinen Geburtstag gefeiert hat?
Erzähl.
Beim
in Heidelberg.
Oberbürgermeister von Heidelberg. Er ist eingeladen worden.
Das stimmt doch. Nein, ich wette.
Es gab einen Empfang. Tatsächlich.
Ah, ich kann das nicht jetzt wieder. Okay, er war also beim Bürgermeister.
Nee, es gab einen Flyer, es wurde ein Flyer gepostet von irgendeinem Hip-Hop-Account. Heute mit Frack und Fliege in Sachen Hip-Hop unterwegs. Und dann war das irgendwie so: Der Oberbürgermeister von Heidelberg lädt ein, anlässlich des 50. Geburtstags von Frederik Hahn.
Guck, ja. Das sind die zwei Versionen. Das ist
so, und wo war mein Geburtstag? Hier in irgendeinem Biergarten. Nee, nur meine Freunde um mich herum, nur die ganze Zeit geheult, nur Liebe, Liebe, Liebe.
Hatte wenigstens einen Anzug an? Nein, auch nicht.
Nee, aber wie gern wäre ich doch mit dem Oberbürgermeister von Berlin.
Von Heidelberg.
Ja, von Heidelberg.
Mit Michael Müller, mit meinem Freund Michael Müller. Nee, aber hey, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, nachträglich auch an Torchmann.
Ja, unbedingt.
Immer wieder peinlich, dass man dasselbe,
dass du Rap nicht erfunden hast.
immer wieder
peinlich, dass wir doch gleich alt sind. Naja.
Echt, fühlst du dich angegriffen, wenn Leute so Alterswitze über Torch machen?
Bist nee, du so, nee, das, nein.
War das auch dein 50.
Ja, es war auch mein 50. Geburtstag. Wow. Ist tatsächlich, wir sind derselbe Jahrgang. Nein, es ist mir einfach nur deshalb peinlich, weil ich den Typen einfach so peinlich finde und ich eigentlich nichts mit ihm gemeinsam haben möchte. Aber jetzt sind wir auch noch in derselben Woche mehr oder weniger 50 geworden. Boah. Und so weiter und so fort. Ja, natürlich.
Eure beiden Astro-Charts würde ich gerne mal sehen.
Was sind Astro?
Wahrscheinlich sind wir zu nah aneinander, so zu nah in der Ellipse.
Okay, check mal die Werbung, die habe ich auch noch gefunden im Archiv. Auf die wurden 18.000 Euro in verschiedenen Versionen geschaltet, damit die an Facebook-Leute ausgestrahlt wird. Sie fragen, warum sie die FDP wählen sollen, weil wir Freie Demokraten die treibende Kraft der, und jetzt kommt's, Digitalisierung sind, Demokratie sind oder Freiheit sind.
Ich sag, was sagst du? Du hast schon eingeloggt gerade.
Ich habe eingeloggt.
Ah, der Steiger hat was eingeloggt.
Fuck. Ich habe eingeloggt.
Ich sage
Friedrich Naumann. Freiheit.
Würde ich sage auch sagen. Freiheit.
Freiheit. Ja. Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Das ist die FDP-Stiftung. Weil Freiheit, weißt du, du hast die Freiheit.
Das klingt auch geil. Das klingt irgendwie geil.
Freiheit, jedes Arbeitsverhältnis einzugehen.
Ey, für jeden dass, auch.
Dass ich dir anbiete.
Ja, da hast du die Freiheit.
Die sind nur halb mit dem Grundgesetz vereinbaren lässt. Das ist auch geil, aber ich finde, ne, auf Leute zuzugehen, die noch unentschlossen sind, ey, falls ihr nicht wisst, wen ihr wählen sollt, wir bringen die Freiheit voran, Leute. Mhm. Achso, ja klar, dann
ja, klar, mit
dem Freiheit. Ich liebe Freiheit.
Ja. Klar, Freedom Fries und zur Not auch mit Bomben auf
für
Bagdad.
Mehr
Freedom. Und dann, stand auf jeder zweiten Rakete drauf.
Steiger, ein Auflockerer von Seite. Erzähl was Schönes, was die Woche passiert ist.
Was Schönes passiert? Ich war im Louvre. Nee, warte, was war?
Ja, Louvre, Stichwort Louvre. Kennt ihr Monet 192?
Ja, das ist ein Rapper aus der Schweiz.
Ja, ist ein Rapper aus der Schweiz. Ah, tatsächlich. Ja. Farid gegen Monet. Habt ihr was so mitbekommen? Farid macht die ganze Zeit Witze über Monet. Und macht die ganze Zeit dann so Frauenwitze. Ja, meine Lieblingsrapperin im Game ist Monet 192.
Ui, ich stich total rum. Ja, ich verstehe.
Und so weiter und so fort. Und jetzt hat der aber auch so ein Statement gegen Homophobie rausgebracht. Sick Baby, das ist wohl sein Label. Sick Baby steht für die Toleranz und Gleichberechtigung aller Minderheiten unserer Gesellschaft. Sie umfasst alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, körperlicher und psychischer Funktionsstörung, sexueller oder, und jetzt kommt's, politischer Orientierung. Ah. Wo ich dann denke, so, das ist mir ein bisschen zu tolerant, ehrlich gesagt. Also alle Menschen politischer Orientierung, Nazis sind auch eine Minderheit. Ich finde nicht, dass man die Toleranz so weit ausweitet, dass man jetzt sagt, schwul, bi, Nazi, toleriere ich alles.
Aber wenn die alle mit den Gesundheitsverordnungen von Dingsdichter-Korse,
dann aber ganz ernsthaft, vor jeglicher politischer Orientierung, das kann man doch rauslassen. Also das ist so diese Radikalität der Mitte.
Nee, das war ein bisschen, glaube ich, nicht richtig nachgedacht. Da dachte er, glaube ich, das gehört zur Toleranz dazu und da hat er nicht mit überlegt einfach. Ja. Ich finde generell hammerpeinlich, dass also auch Kollege und Farid, die haben jetzt irgendwie wieder so gemeinsame Songs rausgebracht, weil wahrscheinlich JBG 9 kommt, aber die arbeiten sich so an diesen 20-Jährigen ab. Und Monet ist ja auch so, der wird so 22, 23 sein, dann gibt es irgendwelche Lines gegen Paschanem und sowas und gegen und
Bad Moms
J und so. Ich denke mir so, Leute, eben,
kommt mal ja, ich raus. Ich habe auch gelesen, dass er gegen Bad Moms J und so, ja.
Hey Leute.
So hält er sich halt dann drin. Der sucht sich immer so ein paar Leute. Aber das dann, also man will nicht, der kann schon gemein sein, oder? Der Farid, der treibt dann so, der macht dann so richtige.
Ja, aber ganz ernsthaft, also diese jungen Leute, die interessiert es doch dann überhaupt nicht, oder? Also ich meine dann, die haben ja auch schon ein geiles, arrogantes Insta-Game dann teilweise und lassen solche älteren Herrschaften ja dann auch abtropfen.
Ja, das stimmt.
So. War das was Schönes? Ich weiß nicht. Also, was ist denn sonst noch passiert? Okay. YouTube sperrt Russia Today.
Das ist ganz lustig.
Was Schönes. Altersfreigabe bei YouTube, das hatte ich ja letzte Woche schon aufgeschrieben. Geht's noch? Habt ihr das auch mitgekriegt? Nee. Also mir wurden Videos angeboten. Was weiß ich? Ich wollte Katja Krasavice angeboten.
Anschauen, ja.
Anschauen.
Nur kurz, oder?
Naja, ich dachte...
Dann wurdest du gefragt, ob du 18 bist.
Ja, wurde ich tatsächlich gefragt, ob ich 18 bin.
Ja.
Und man hätte seine Kreditkarte oder seinen Ausweis an Google schicken können sollen, um sein Alter zu verifizieren.
Und das ist jetzt neu auf YouTube.
Ja, darauf habe ich dann tatsächlich...
Darauf hast du Maulis Perso eingescannt.
Aber kennt ihr das, wenn man so randommäßig an diese Roboter zurückschreibt? Sag mal, ihr Schweine, was wollt ihr jetzt noch haben? Geht's noch? Spinnt ihr? Ihr habt doch alle meine Daten. Ihr wisst doch sowieso, wie ich heiße und was ich fühle. Jetzt wollt ihr auch noch meine Kreditkarte, soll ich auch noch meinen PIN mitschicken hier?
Alter, okay.
Spannend. Aber ich war richtig
on
fire. Stimmt, es kam überhaupt nie eine Antwort.
Komisch.
Es kam keine Antwort.
Warte mal, es muss doch irgendwas Schönes passiert sein. Das ist ja nicht schön. Das ist ja nicht schön. So eine YouTube-Erfahrung mit dem. Ist irgendwas schön in der Rap-Welt?
Ich weiß nicht, ist Russia Today ist runtergenommen? Ist das eine schlechte Nachricht?
Nee, das ist ja auch schon, glaube ich, aus der Woche davor. Oder, wir haben so viele Sendungen gemacht. Keine Ahnung, vielleicht war es auch wirklich in der letzten Woche.
Aber die löschen jetzt auch so Videos.
Ich habe mir das ehrlich gesagt nie angeguckt.
Was macht Russia Today? Erzählen die auch so, wir haben die Olympischen Spiele gewonnen? Ist es so?
Nee, aber Russia Today hat zum Beispiel damals dann wirklich über die exzessive Polizeigewalt bei der Blockupy-Demonstration, als die EZB gestürmt wurde. Ja. Da sind die Polizisten ja schon richtig hart reingerockert und die einzigen, die wirklich so draufgehalten haben auf diese Polizeigewalt, das war Russia Today.
Okay.
Und die haben das dann natürlich gezeigt.
Die wobei jetzt sie halt dann auf russische Polizeigewalt hält keiner drauf.
Genau. So, das machen sie halt nicht. Und also, das muss man natürlich. Nicht, aber das macht natürlich dann die Deutsche Welle Russland. Die macht das natürlich dann dort.
Kenne ich nicht, aber
Deutsche Welle, ich kenne.
Ja, doch. Es gibt natürlich auch von Deutschland Auslandssender, die dann in Russland speziell senden. die werden ja dann wiederum rausgeschmissen.
In Russland aus dem Netz genommen.
Genau, die werden ja dann in Russland wieder rausgeschmissen als ausländische Agenten. Hey, das ist halt das Verrückte. Weißt du, was die Imperialisten untereinander machen, bräuchte uns ja eigentlich wirklich nicht zu interessieren. Und dadurch, dass sich dann irgendwelche Leute hier, oh ja, ihr Meinungsfreiheit, Russia Today ist vom Netz genommen. Ja, das passiert natürlich im Gegenzug auch auf der anderen Seite. Und natürlich sind die Russen genauso imperialistisch und verrückt und konstruieren ihre Wahrheit genauso verrückt hin, wie die Geheimdienste das hier tun. Hm. Aber hey, meine Meinung. Also, das für die Analyse ist es natürlich schon wichtig, hey, da bekriegen sich imperialistische Blöcke. Also das ist ein antiquiertes Wort. Ja, und es ist vielleicht auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber im Endeffekt haben wir das natürlich auch. Du hast einen chinesischen imperialistischen Block, du hast einen europäischen imperialistischen Block, die wollen auch ihren Einflussbereich immer weiter ausdehnen. Ja, das war diese NATO-Osterweiterung im Zuge der EU oder die EU-Osterweiterung im Zuge der NATO-Osterweiterung. Da hast du einen amerikanischen Block, die wollen natürlich auch ihren militärischen Einfluss auf Europa und Osteuropa ausdehnen. Und wo man das halt gut sehen konnte, es war bei der Ukraine, als diese Blöcke auch nicht mehr so richtig gut miteinander harmoniert haben. Ja? Also die EU war es gewohnt, irgendwie mit dem Scheckbuch durch die Welt zu reisen und zu sagen, hey, kommt mal alle hier in die EU. Ja. Und gleichzeitig waren die dann aber auch NATO-Mitglied. So, und bei der Ukraine hat Russland halt einfach gesagt, hey, pass auf, ein Teil meiner Rüstungsproduktion findet in der Ukraine statt. Dieses Land geben wir jetzt nicht her. Weder an die EU, also an diesen Wirtschaftsraum geben wir das nicht ab, noch lassen wir die NATO-Osterweiterung zu an der Stelle. Ja, und dann wurde das ja auch nicht mehr so harmonisch, hey, wir vergrößern jetzt Europa und wir sind alles eine Familie und jetzt kommt noch ein Stern dazu, sondern wurde das halt handgreiflich. Mm. Und dann wurde es halt auch wirklich brutal und dann ist es halt auch dieser Krieg geworden, der dieser Krieg ist. Und da geht's eben um mehr. Es geht um wirtschaftlichen Einfluss, es geht um wirtschaftliche Macht und es geht um militärische Macht. Und das vergisst man manchmal, wenn man halt so die Europa-Hymne hört und denkt irgendwie so, ja, wir sind halt einfach eine geile Familie. Nee, da geht's um Grenzsicherung, ja, und es geht um Einflussbereiche. Ja, und das ist ja das, was halt jetzt auch an der Grenze zu Polen und Weißrussland passiert. Ja, da wird halt Stacheldraht hochgezogen, sodass die Leute wirklich drin hängen bleiben und verrecken. So, ist auch nichts Schönes, was diese Woche passiert ist. Ist auch nichts Schönes,
Alter, scheiße. Verdammt, jetzt.
Ich fand das Interview super krass, was ich von dir und Martin Sonneborn gesehen habe, wo ihr darüber geredet habt, dass das ja auch die EU-Erweiterung im Osten dazu beigetragen hat, dass man sich eben noch mehr irgendwie Pools hat, aus denen man sich Akademiker fischen kann und nach Frankreich und Belgien und Deutschland und sowas ziehen kann.
Du sicherst dir billige Produktionsstätten. Ja. Die Leute in Rumänien verdienen 3 Euro die Stunde. Die Hälfte vom deutschen Mittelstand lässt in Rumänien produzieren. Hemden, Gartenartikel und
made
so.
Made in EU.
Weiter. Ja,
das ist nicht made in China.
Made ich. In EU. Aber bei Nokia waren die ersten, nicht die ersten, aber da haben sich Leute dann abgewandt von Nokia.
Weil sie in Rumänien produziert haben, oder was?
Ja, die sind dann so umgezogen und haben alles ganz billig in Ding. Und dann haben aber die Leute gesagt, ja, dann kaufen wir kein Nokia mehr. Das ist aber voll schlecht. Aber du hast recht, von ganz vielen. Ganz viele in Deutschland machen dasselbe und da wenden sich die Leute aber nicht ab, weißt du?
Habt ihr Martin Sonneborns Statement gehört zu BioNTech? Union. Nee, BioNTech-Pfizer?
Nee.
Also BioNTech-Pfizer hat mit der EU einen Vertrag abgeschlossen, dass sie ein Produkt liefern, wo sie nicht garantieren, dass es wirksam ist. Zweitens, sie übernehmen keine Haftung für irgendwelche Nebenwirkungen. Drittens, sie können den Preis bestimmen, wenn sie liefern. Viertens, sie wissen nicht, wann sie liefern. Das war der Impfstoff. Das ist der Impfstoff-Deal. Ja? So, darauf meint Martin Sonneborn. Stellen Sie sich vor, Sie schließen einen Handelsvertrag mit einem Kopfschmerzmittellieferanten ab, der sagt, wir wissen nicht, ob unser Mittel gegen Kopfschmerzen hilft. Zweitens, wenn Nebenwirkungen auftreten, wir übernehmen keine Haftung. Drittens, wir verlangen jeden Preis, den wir für richtig halten,
aber wir wissen,
wenn wir liefern. Und das wissen wir noch nicht, wann wir liefern. Geil. Dieser Vertrag wurde abgeschlossen zwischen der EU und BioNTech Pfizer und die zypriotische Gesundheitsministerin Kyriakidis, die diesen Vertrag abgeschlossen hat, kann sich einen Geldeingang von 4 Millionen Euro auf ihrem Privatkonto nicht erklären.
Wow.
Ey, und das macht Martin Sonneborn und er ist alleine dort.
Das ist krass.
Was machen eigentlich unsere anderen Parteien, die im EU-Parlament sitzen? Was machen die? Ich schwöre es euch, ich möchte an dieser Stelle eine Sache sagen. Ich weiß, ich ächte mich jetzt hier vielleicht sogar. Ja, ich bin nicht geimpft. Ich bin genesen.
Ich sehe es ehrlich gesagt
auch nicht ein, mich impfen zu lassen. Aber ich werde mich impfen lassen, wenn dieser Aktienkurs auf null geht. Wenn diese Aktie nichts mehr wert ist, dann lasse ich mich impfen.
Wusstest du, dass der Steiger BioNTech-Aktionär ist?
Nein.
Das ist krass, oder?
Aber es ist schön.
Schön, dass einer gewinnt.
Genau. Am Ende gewinnt einer.
Nee, aber fand ich interessant, weil diese, also das ist ja auch so ein Ding geworden in letzter Zeit, dass sich die Linke irgendwie so an Martin Sonneborn abgearbeitet hat. Wäre der jetzt das große Problem, das wir irgendwie hier haben, weil er der linken Wählerstimmen klaut oder sowas und Leute, die eine Spaßpartei wählen, die hätten um ein Haar die Linke gewählt. So, das ist ja Quatsch einfach. Und was er an journalistischer Arbeit macht, finde ich super, ja, super verrückt. Das ist einfach verrückt, sich da 2 Meter neben Ursula von der Leyen zu stellen und ihr zu sagen, was er ihr halt sagt.
Frau von
Aber den verstehe ich nicht, den Witz, dieses von
von der Leyen. Ich weiß, ich ist einfach.
Was soll denn das? Aber der hat es eingeführt und das macht er immer und ich liebe es. Ich weiß es auch.
Aber warum? Also
einfach so.
Just vielleicht als würde er den Namen vergessen. Ich weiß nicht. Als würde er nochmal nachgucken müssen. Von der, was war es nochmal? Also, ich weiß nicht, aber.
Vielleicht auch damit Laie einmal einzeln steht.
Ja, vielleicht genau.
Von M. Laien.
Ach, Leier!
Ja. So Laien.
Ach so, Leier.
Also, weißt du, so. Ah. Er hat doch auch mal gesagt, als sie eingeführt wurde, hat er auch eine Rede kurz danach gesagt, Europa nicht den Laien überlassen. Egal. Nee, weil das ja auch was war, woran sich zum Beispiel. Ach so, das weiß ja keiner. Wir hatten ja einen Live-Podcast unter der Woche. Ja. Da hat sich ja auch so Fettoni ein bisschen dran abgearbeitet.
Hattet ihr Fettoni zu Gast?
Ja.
Ach schön.
Ja,
klar. Den habe ich auch letzte Woche gesehen. War das vor 10 Tagen?
Ehrlich?
Ja.
Ach, bei diesem Meckes-Konzert.
Sorry,
warte, davon kannst du uns mal erzählen. Davon, da wollte nämlich Fettoni nur so eine Minute erzählen und dann gesagt, das war alles super krass. Meckes ist so ein krasser Künstler. Der ist so krass, der hat so krasse Ideen.
Ach, der war danach bei euch, oder was?
Genau, der war am Mittwoch jetzt gerade erst.
Ach geil, ach so, und den Mittwoch davor war das Ding, ja, das war super, das war in der Staatsoper, die Staatsoper ist irgendwie riesen Orsons-Fan und wir sind voll der Fan von der
Staatsoper, offensichtlich.
So. Und die haben gesagt, so, hey, was immer ihr, wenn ihr irgendwas Aktuelles habt, oh Gott, oh, kommt so, macht, hier habt ihr den Raum so mäßig, hier, macht irgendwas. Und dann war tatsächlich so, Meckes hat ja gerade, oder das Album schon, glaube ich, seit jetzt einem halben Jahr oder so draußen und hat dann quasi einen Meckes and Friends-Abend rausgemacht und hat sich eben eine tolle Band eingeladen und hat sich Fettoni als Gast und Lambert, ich weiß nicht, ob du Lambert, den Klavierspieler Lambert kennst, wunderkrasser Typ, so, was weiß ich, verschiedene Leute, ne, und wir waren als Orsons natürlich dann auch als Gast zugegen und es war einfach ein wunderschöner Abend in toller Atmosphäre, voll geil, durchdacht von Meckes so alles und Riesenspaß
gemacht.
Und es waren 700 Leute da. Es passen sonst 2000 Leute rein. 700 Leute waren da wegen Corona-Bestimmung. Okay, aber es war tatsächlich sehr voll und man hat jetzt nicht gemerkt, dass voll viele fehlen.
Habt ihr diese sämtlichen Möglichkeiten, die so ein Theaterraum, ich meine, das ist ja schon, also faszinierend, was so ein Theater kann eigentlich, also, auch, oder? Ja, ja,
ein paar Dinger, wir haben so, ein Podest kam so hochgefahren mit einem Steinway-Piano.
Yo.
Und dann kam schon von oben so Sachen, also du, überall sind ja.
Habt ihr euch fliegen lassen?
Fliegen lassen nicht, nee, das machen wir dann beim, wenn Orsons Show dann da ist. Aber es kam schon ein paar.
Ich hab mal vor, Bartek, du so als Engel da rein.
Ja, ich liebe es. Als Putte, als so dicker, dickbäckiger Puttenengel. Kennt ihr diese Putten?
Ah, ja.
Ich weiß, dass das nicht das letzte Projekt mit der Staatsoper war. Das heißt, auch die Orsons werden früher oder später auf jeden Fall fliegen übers Publikum.
Und aus dem Boden herauf aussteigen, ja, überhaupt erstmal.
Das war schön. Das war gut. Und es hat sich echt so mal wieder, wir haben ja sonst echt keine Konzerte, so, ne?
Über Lockdown viel nicht, ne.
Nee.
Nicht so. Ich habe einmal Bina in der Philharmonie in
Hamburg. Warst du in Hamburg gesehen, ja.
Das fand ich auch ziemlich beeindruckend.
Geil.
Also so, das ist halt schon beeindruckend, wenn das natürlich in so einem Raum auch stattfindet. Allerdings muss ich sagen, dass das Bina-Album im Planetarium noch viel geiler fand.
Also war das dasselbe Album?
Ja, ja.
Also okay, so
genau, weil in der weil in der Philharmonie tatsächlich der Bass nicht, der konnte sich dort nicht so richtig krass aufbauen und davon lebt natürlich dann das Album auch so.
Ja, okay.
Mhm. Ich glaube, das Ding ist, Bass schaukelt sich selbst hoch, je mehr Raum du dem gibst. Deswegen geht man, glaube ich, auf sehr zurückhaltend damit oben in so einem Ding wie der Elbphilharmonie, die ja riesig ist, das kann sich ja, sein, wenn sich das da entfaltet und du hast da zu viel Bass, dann ist der ganze Abend gelaufen.
Okay, so. Das muss ja, weil eigentlich von der Akustik ist das ja ein Raum, der für
Tonaufführungen
irgendwie gemacht ist. Aber gut.
Aber in klassischer Musik ist Bass jetzt auch nicht so
das tragende Element. Ich wollte nämlich auch sagen, das haben die nämlich, genau, da haben die nicht jetzt Bass als so, hey, das ist voll geil. Und bei allem, was wir machen, ist so erstmal der Bass muss richtig geil. Also, ja, das stimmt schon auch ein bisschen. Aber gut, dass du den Vergleich hast und dann beides mal warst. So einmal
Planetarium auch
absolut. Planetarium hier in Berlin oder was?
Ja, im Zeiss Planetarium war das. Und da war das halt einfach, da hat es dann richtig so gefüllt und dann hat das dann mit den Lichteffekten auch irgendwie so den Effekt gehabt.
Sie ist die deutsche Kate Bush, sage ich. Ich lieb's.
Psychedelisch.
So richtig.
Deutsche Kate Bush, das ist ja wirklich ein Ritterschlag. Also weil Kate Bush ja auch wirklich so eine alte Künstlerin ist eigentlich schon.
Also ja, also Anfang der 80er oder so kam die auch mal auf den Schirm, aber war so richtig, ich meine von der Feenhaftigkeit.
Ja,
von der
das stimmt. Ja, nee, jetzt wo du das sagst, also wäre mir jetzt nicht als erster Vergleich eingefallen, weil sie ja doch auch ein bisschen urbaneren Sound hat, meiner Meinung nach. Und Kate Bush ja schon eher so aus dem Elfenreich
kommt. Ja.
Ich meine, Feenreich kommt, aber stimmt schon. Hm. Ja, es hat Ähnlichkeiten, das stimmt. Wollen wir ein bisschen Mucke machen? Hast du schon was mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht. Ich hab euch zwei Songs mitgebracht.
Better Off mit Dussmann hast du schon.
Genau, das hätte ich, genau. Better Off mit Dussmann würde ich an dieser Stelle.
Kurz mal, wo hast du den entdeckt?
Kars kam zu mir und hat gesagt: Junge, gestern habe ich Inas Nacht gesehen und mir nichts, dir nichts, war einfach so ein Typ, ich habe noch nie von ihm gehört. Zieh dir das rein, das ist das Schönste, was es gibt.
Okay, wow.
Und ich ziehe mir das rein und es war das Schönste, was es gibt.
Better Off.
Und der hat, glaube ich, so vier, sind nicht viele Songs von ihm bisher draußen. Ich glaube, vielleicht eine EP oder so. Aber dieses Dussmann ist so schön getextet. Das ist so, es ist so schön. Ich lache mich kaputt, bin aber so, es hat die Melancholie der, warum sind wir hier, Haftigkeit. Aber es hat auch so in der ersten Zeile stürzt er sich im Dussmann von oben, vom obersten Stock, in die Vinylabteilung und auf dem, also es ist wunderschön, es ist alles so toll. Den würde ich euch
erzählen. Nehmen wir mit.
Was habt ihr?
Ich habe Sly Alone mit War es zu viel verlangt.
Was ist das?
Das ist, ich habe ne, irgendwann um, ich gucke kurz um welche Uhrzeit das war. Das war gestern um 0.20 Uhr, schreibt mir Herr Iti einfach nur, hier mein Signing und so ein Link.
Geil.
Ja gut, zieh ich mir mal rein.
Sly Alone.
So, und ich hab, hätte ich es nicht so auf diesem Weg bekommen, hätte ich es wahrscheinlich nicht großartig, wäre nichts Großartiges hängen geblieben. Aber ich fand es dann doch ganz cool und irgendwie dachte ich mir, ey, sie hat alles getan, um ihr Signing nach vorne zu bringen. Komm, geben wir dem seinen Platz auf der Playlist, oder? Was geht?
Also gut.
Na gut.
Was hast du?
Hier, mein Signing.
Nina Chuba, die habe ich ja auch schon mal gespielt. Damals hat sie auf Englisch gesungen, jetzt hat sie was Deutsches rausgebracht. Das ist eine Künstlerin aus Hamburg. Sehr gute Sängerin. Was mich an dem Song tatsächlich ein bisschen nervt, der Song heißt Neben mir. Und was mich an diesem Song
Steiger, du platzierst sie jetzt hier zum zweiten Mal. Du kannst doch nicht mit sowas nerven.
Doch, ich will ja, dass es vielleicht ist ja eine konstruktive Kritik. Also so, ich möchte ja wirklich, dass sie erfolgreich ist und sie hat ja auch wirklich unfassbares Potenzial, aber sie betont so komisch. So, wenn sie auf Deutsch macht, dann macht sie diesen Nussensound. Weißt du, so, wenn Leute so versuchen, so cool, so, cool auf Deutsch cool zu reden. Und, Max Herre macht das, Sammy Deluxe macht das so. Ja, und das nervt tendenziell. Weißt du, auf Englisch singt sie ja auch so ganz klar und schon auch ein bisschen relaxed und so nach hinten gelehnt. Laid back, könnte man sagen. Ja. Aber auf Deutsch kommt das so mit dem Nussensound. Das ist voll nervig.
Das ist ein bisschen Charme vielleicht einfach vor der Sprache. Ich verstehe es.
Braucht man nicht haben, kann man einfach rauslassen. Nehmt euch ein Beispiel an Bartek.
Wie schmeckt
das? Basisdemokratisch.
Wer bin ich?
Basisdemokratisch.
Das ist ein Genozid für Leute.
Was bedeutet schmeckiges Leben?
Der Gedanke der Woche.
Ich habe ein paar Gedanken der Woche. Ihr dürft euch einen aussuchen. Und zwar, ich habe verschiedene zur Auswahl. Und über ein bisschen was könnte man sprechen. Also, wenn man sich an seine Träume nicht mehr erinnert, hat man die trotzdem erlebt, weil auf irgendeine Art und Weise das wäre ein Gedanke der Woche, nicht ausformulieren. Der zweite Gedanke der Woche wäre Special Effects aus der Vergangenheit. Wenn man die heute sieht, dann kommen die einem voll cheap vor. Damals hat man das aber nicht gemerkt. Woran liegt das? Dritter, Volkszählungsboykott 1987. Ich hab's schon mal angedeutet.
Das hatten wir in der Form noch nie. Keine Ahnung, was hier gerade passiert war. Ich bin genauso ratlos wie du.
Oder, und jetzt kommt's, Elefantenrunde 2005. Als
Schröder.
Gerhard Schröder
sagt, ich habe die Wahl gewonnen. Genau. Als er so geil schon die Wahl.
Über was
auf drei Rotwein hat er schon gesagt, ja.
Genau. Über was wollt ihr euch unterhalten?
Also warte mal, Volkszählung 87 ist doch dasselbe wie Special Effects von früher.
Ja, so ungefähr. So ungefähr. Ja, es ist tatsächlich wirklich vergleichbar.
Ich finde die beiden interessant. Ja. Erzähl mal erstmal, was war die Volkszählung?
Okay,
da haben sich alle Leute gegen gewehrt, dass sie.
Was ist das Ding da? Nee, aber da ist doch Ding passiert. Hier, Tschernobyl. Hat es. Nee, oder?
Nee. Das hat nichts damit zu tun. Die Volkszählung 1987 war wirklich so ein Zensus. Da kamen Volkszähler zu dir, also es waren so bestellte, also das konnte man freiwillig werden, das war halt einfach so ein Fragebogen, irgendwie wo 24 Fragen drauf waren, vielleicht waren auch 48 Fragen drauf, es waren zwei DIN A4 Seiten, ja, alles was du heute wahrscheinlich innerhalb von 10 Minuten bei deiner nächsten Corona-Anmeldung zur Verfügung stellst, wurde dort abgefragt, es wurde abgefragt, wie viele Personen leben in deinem Haushalt, in welcher Spanne bewegt sich hier Einkommen und so weiter und so fort. Also im Endeffekt alles, was Facebook wahrscheinlich mit 10 Klicks von dir weiß.
Aber 87 war ein krasses Ding.
Riesending.
Krass.
Und es gab ein Plakat und das fand ich wirklich besonders geil. Behalten Sie Ihre Maske auf.
Wie da?
Behalten Sie Ihre Maske auf, so quasi als Anweisung. Behalten Sie, zeigen Sie nicht Ihr wahres Gesicht, behalten Sie Ihre Maske auf. Wow. Also Volkszählungsboykott 87. Okay. Und das war eine richtige Bewegung. Es gab Leute, die haben.
Wie viele Leute in meinem Haushalt wohnen.
Es gab Leute, die haben diese Fragebögen gesammelt oder aufgebrochen und haben diese Lager gestürmt, haben die dann irgendwie an die Berliner Mauer geklebt, haben die dann zu Tonnen verbrannt und so weiter. Es gab einen riesen Aufstand. Und heute ist alles egal, wir geben alles her.
Ja,
das Framing, ne? Also ich meine, das so Lagersturm und Anzünden, das klingt irgendwie immer ein bisschen links, ich weiß nicht. Also so die.
Das war tatsächlich eine linke Gegenbewegung.
Ja, klar,
natürlich. Also mein Vater war ja Feuerwehrmann, er war voll staatstragend und so weiter. Ich hatte dieses Plakat in meinem Zimmer hängen. Dann hat er das irgendwann mal abgenommen und wollte in die Schule gehen, um mit einem Lehrer zu sprechen, der uns aufgehetzt hat. Also so Herr Jankowski. Grüße an dieser Stelle, mein Französischlehrer, der hat im Unterricht gesagt, also wenn die Volkslehrer kommen und so weiter, ich nehme diese Fragebögen, ich sage danke, ich fülle die dann aus und gebe die dann ab, aber ich lehne diese Volkszählung ab. Ja? So.
Gut formuliert.
Das hat er im Unterricht gesagt, der steht da auch dazu und so. Und dann hat mein Vater dieses Plakat genommen aus meinem Kinderzimmer und ist mit diesem Plakat in die Schule gegangen, wollte Herrn Jankowski zur Rede stellen. Könnt ihr euch vorstellen, wie erfreut ich darüber war, meinen Vater zu sehen? Ich so, bitte geh nach Hause. Oh. Kannst du bitte nach Hause gehen? Bitte geh nach Hause.
Scheiße.
Ja, klass, aber nee, das war vor meiner, da war ich noch in Polen, da hatten wir ganz andere Probleme als wie viel wohnt in deinem Haushalt. Da war eher die Frage, wie viel wohnt nicht in deinem Haushalt. Also,
wer ist gerade im Knast?
Wer zahlt die Miete von denen, die da wohnen?
Wer hat was gegen den Mann mit der Sonnenbrille gesagt? Oder?
Ja, so.
Oh Mann, ey, der war auch wirklich echt. Jaruzelski hieß der, ha?
Ja, zu meiner, also wann?
Echt? War der noch da?
Nee, ich glaube, ich bin Wawenza.
Okay, ja, also du bist zu...
Ich bin kurz vor...
Du bist nach dem Sturz und Ding... Bist du geboren worden?
Ich bin 85 geboren und da war nämlich...
Nee, gut, aber 9, bis 89 und war ja...
Ach so, ja, dann
war ja noch Jaruzelski.
Dann war Jaruzelski. Das weiß ich nämlich nicht.
Was der kommunistische Machthaber, der hatte immer so eine Sonnenbrille. Das sah immer so aus, als wäre er so lichtkrank. Ah, okay. Weißt du? Der sah immer ein bisschen ungesund aus. Also ey, ich habe das nicht verstanden, warum Moskau den da stehen hat lassen. Den hätte mal einen richtig knackigen Typen da hinstellen.
Na, was ich eigentlich sagen wollte vorhin ist, ich glaube, es ist eine Sache des Framings, weil in so ziemlich allen anderen europäischen Ländern kommt ja Kritik an den Masken und so weiter und an den Maßnahmen kommt ja von links eigentlich. Teilweise. Das ist ja hier relativ exklusiv, dass das so rechte Leute für sich gepachtet haben oder dass rechte Leute da ganz stark fischen gehen in diesem Pool an unzufriedenen
also random Yoga-Lehrern. So. In Frankreich gibt es auf jeden Fall so nationale Antifa-Accounts, die dann, also frankreichweite Antifa-Accounts, die sich gegen diese...
Frankreich hat angefangen vor den Restaurants zu picknicken, gell? Als die Restaurants gesagt haben, so, wir machen nur noch 2G, dann haben die einfach sich vor das Restaurant gesetzt. Ganz viele. Also wirklich so, man kriegt sie gar nicht mit, aber so auf Twitter siehst du nur picknickende Franzosen.
Okay, vor den, crazy.
Das war schon, also fand ich geil. Also, müsste man hier auch machen.
So, und wie kommst du, was war Special Effects, was war da dein, was hast du letzte Woche gesehen?
Gravel Pit, das Video, was ich gestellt habe. Klar. Ganz ernsthaft, ich meine, damals, als Gravel Pit von Wu-Tang Clan rauskam, ja, mit diesen Special Effects, irgendwelche Dinos laufen durchs Bild, denkt man sich, hat man damals wahrscheinlich auch gedacht, aha, also teuer und krass, also was für Special Effects die da benutzt haben. Jetzt guckt man sich das an und es sieht wirklich aus, als hätten so die Designer von Farmland damals irgendwie so rumprobiert. Also es ist halt einfach eine Trickfilm. Kulisse. Aber es geht mir ja mit anderen Special Effect Filmen ja auch so, die ich damals gesehen habe und das überhaupt nicht wahrgenommen habe oder mir damals gedacht habe, ja, krasse Special Effects. Und dann guckt man die heute an und denkt, ey,
das ist einfach nur, das war keine Lasergun, das war ein Föhn.
Ja, genau. Aber es gibt ein paar Filme, die trotzdem noch gut altern.
Zum Beispiel?
Mit Special Effects. Ich glaube, ich hoffe, ich habe noch recht, aber ich meine, im letzten Jahr Matrix 1 nochmal geschaut zu haben. Und der ist auch schon, super, der kam 1999 raus. Das hat damals die Welt, das war einfach, Film das neue Jahrtausend in Sachen von was ist alles möglich eingeleitet. Ja. Und bis heute ist es immer noch geil, das kannst du dir gut angucken. Das kannst du dir so, da sieht man keine...
Nee, du bist im
keine
Film.
Fäden.
Du bist
keine Fäden und genau, wo so Dynamit und so und dann explodieren die Autos hintereinander. Nein, und ich glaube, es gibt so eine Handvoll, würde man zusammenfinden. Die gut
Blade
gealtert.
Runner auch für dafür 84 oder 86 Blade oder so kam Runner, der für Blade Runner der erste auch sieht sehr krass aus und ich habe neulich mal ein Making of gesehen oder so ein Behind the Scenes Ding, dass die gleichen Städte oder die gleichen Stadtkulissen, das waren teilweise sogar nur so Pappmodelle, die einen halben Meter groß waren, haben die irgendwie einmal mit ganz viel Rauch oder mit so Haze abgefilmt, dann einmal mit blauem Licht, einmal mit rotem Licht, einmal mit so und dann haben die diese vier Bilder übereinander gelegt. Geil. Und das hat diesen Look ergeben.
Wow.
Und jetzt kommt ihr.
Diesen crispy, alles ist nass Look.
Alles ist nass.
Immer regnet und immer raucht.
Und das ist das Charakteristischen von diesem Blade.
Das heißt, so, ich glaube, geile, also kreative Lösungen sind egal mit welcher Technik immer noch geil im Nachhinein, weil die einfach funktionieren, in Anführungszeichen, weißt du? Ich glaube, wenn du halt so sowas wie was du gesagt hast mit Wu-Tang Gravel Pit.
Ich glaube, ich habe noch einen, auf jeden Fall. Wir finden vielleicht noch mehr, aber...
Bestimmt.
Aber, und vielleicht ist es nur rein emotional, aber Zurück in die Zukunft, der zweite Teil, ist immer noch geil. Ich glaube immer noch, dass der DeLorean fliegt. Ich glaube immer noch, dass
das es die Hoverboards gibt.
Ja, dass der Hoverboards, also das glaube ich. Das
ey, ich glaube, wenn du den heute anguckst.
Echt? Meinst du, wir lachen uns kaputt?
Ich weiß nicht. Ist nicht so lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich finde es schon auch immer noch geil.
Also ich habe jetzt neulich eine Serie geguckt, die ist Ragnarök.
Den Namen kenne ich irgendwo.
Das aber ist das nicht
also Ragnarök ist die Götterdämmerung. Das ist die wegen der Edda beschrieben.
So hieß auch der letzte Thor-Film, deshalb... Erinnerst du dich vielleicht? Weil Thor 4, der jetzt im Kino...
Die habe ich alle nie gesehen, aber woher kenne ich denn diesen Namen?
Man kennt das, Ragnarök ist einfach, das ist die... Ja.
Das ist, wenn die Weltesche zusammenbricht und der Endkampf der Götter gegen die Riesen dann auftritt und die Weltschlange sich auffrisst und Fenris die Sonne frisst.
Aber war das eine Serie von jetzt oder
so? Genau, und das ist eine Serie von jetzt, die ist aus Norwegen und die ist so ein bisschen seltsam, weil die Special Effects irgendwie so randommäßig kommen. Das spielt ja in so einer normalen norwegischen Kleinstadt und es ist halt der Endkampf der Götter gegen die Riesen.
Aber
und
dann, in der heutigen Zeit, oder
genau, was? Und dann kommen diese Special Effects immer so rein und eigentlich dachte ich mir, eigentlich dachte ich mir bei der ersten Folge, die sind sehr sparsam eingesetzt, aber die sind nicht besonders gut. Ja. Ah, also die Serie lebt definitiv nicht von den Special Effects, obwohl das natürlich im Superhelden- und Götteruniversum irgendwie spielt. Und irgendwann mal meint Diana zu mir, es ist halt auch eine geile Musik. Und seitdem achte ich auch auf diese Musik und dieses Soundtrack ist einfach so gut und eigentlich ist es eine Pubertätsgeschichte. Ja, es geht so ein bisschen um Umweltpolitik, es geht um eine Firma, die da den Fjord vergiftet und der Typ ist halt 15, 16 und stellt fest, dass er ein Gott ist. Mhm. Ja, also es ist ja eigentlich so eine Coming-of-Age-Geschichte. So, und irgendwie ist alles zusammen geile Serie. Also wirklich eine geile Serie, muss man sagen. Die packt einen richtig.
Würde dazu sagen, wenn in der ersten Folge irgendwas noch cheap aussieht, das ist oft, weil die einen Piloten vordrehen und dann erst
Budgets umgehen. Genau, und in der zweiten Folge sind die Special Effects auch tatsächlich besser, weil wahrscheinlich auch, war erfolgreich.
Dann kommt Netflix, los geht's.
Genau, super, jetzt hier Budget. Aber zum Beispiel, was wirklich ein bisschen nachlässt und ein bisschen abbaut, das ist halt Haus des Geldes, ja. Also jetzt in der fünften Staffel und
die fünfte Staffel. Ich konnte mir das nach vier Folgen nicht anschauen. Das ist irgendwann so an den Haaren gegangen. Also ja, man merkt doch, dass die, während die gedreht haben, sich überlegt haben.
Ja, ja.
Nee, mach das.
Ja,
wir machen dann so eine Szene, als
hätten
wir
es uns noch
schon davor überlegt.
Ey, ja, voll.
Überhaupt nicht. Verpisst euch. Das ist wie How to Get Away with Murder, die schlechteste Serie, die je gemacht wurde.
Nie gesehen,
leider. Das ist so hanebüchen, dass man merkt, dass man beim Dreh habt ihr einfach gesagt, nee, das machen wir dann später, als hätten wir es uns davor
überlegt. Der eine Typ ist einfach so schlau, dass er das alles schon
zu gucken. Wusste. Haus des Geldes ist keine gute Serie.
Doch, Haus des Geldes war in der ersten Staffel auf jeden Fall eine faszinierende Serie. Ich fand auch, das ist so ein bisschen dieser Harry Potter-Effekt. Weißt du, der erste Harry Potter-Band, der ist der schmalste, aber er ist auch der beste, weil alle Ideen drin sind und alle Ideen richtig gut sind. Mhm. Und dann wurden die Bücher immer dicker und dicker und dicker. Ja. Und meiner Meinung nach ist das ja auch nicht mehr J.K. Rowling, die das geschrieben hat, sondern da gibt's so eine Schreibwerkstatt und der schreibt jetzt irgendwie.
Meinst 15, du?
Ja, und der schreibt jetzt 15 Seiten lang, beschreibt er jetzt das Haus der
während das können Flags. Wir nämlich schon die Endszene.
Genau, weißt du, und dann wird das alles nur noch so zusammengesetzt, die Bücher werden irgendwie fünfmal so dick, aber es
also
die
guck mal,
Ideendichte
ne?
ist einfach
im ersten
viel, Moment. Viel geringer.
Vielleicht redest du da mit der falschen Generation gerade, aber vergleich mal bitte nicht Harry Potter mit Haus des Geldes, das ist so frech gerade. Du weißt gerade gar nicht, wie frech das ist, ne? Weil Haus des Geldes, guck mal,
Haus des Geldes
lebt super krass davon, dass sich jeder normal denkende Mensch der Welt denkt, ey, fick die Banken, wenn wir das ganze Geld einfach nehmen könnten, wir würden reinhauen und so. Dieses Underdog-Ding, ne?
Genau.
Davon lebt das und ey, wann kommt jetzt endlich die Revolution? Ich habe auch Mr. Robot geguckt die ganze Zeit, weil ich dachte, irgendwann kommt die Revolution. Ja. Irgendwann kommt die Revolution. Aber das ist einfach krass schlecht geschrieben und Mr. Robot super gut geschrieben, davon abgesehen. Ich finde, Haus des Geldes haben so genau, was Bartek meinte, dieses das können wir uns jetzt nur noch erklären, indem der eine Professor einfach super schlau ist und der hat das vor einem halben Jahr schon gewusst, was genau heute passieren wird. Ja. Das ist so Trash.
Das hat mich genervt.
Und dann, das FBI, die werden jetzt genau die Asche durchsuchen und dann werden die diesen Hinweis finden und der führt sie auf eine falsche Route. Das
Allerschlimmste
genau.
Wie der Professor immer so redet. Weißt du, der redet nicht.
Ich mache hier nur Cidre, Mann. Ich bin ein ganz normaler Mann, der Cidre macht.
Der flüstert immer, ich mache nur Cidre.
Und
da denkt man sich, okay,
ich muss gleich los.
Ja,
die eine ist wirklich hübsch und warum verliebt die sich in so einen Trottel?
Weil er so schlau ist.
Nee, weil er immer so redet.
Und das hat mich auch so
wunderbar und schlau.
Mich hat schon an. Wir nannten ihn nur Polen und den anderen nannten wir ihn Tannen. Halt deine Fresse. Ich war richtig. Nee, Mann, das hat mich
genervt. Er hieß Warschau. Wenn, dann hieß er Warschau.
Städte. Und den anderen nannten wir nur Dublin. Mann, Alter. Nee, nicht cool.
Okay, ich habe noch ein bisschen was fürs Zitat raten.
Na los, ganz schnelle Runde.
Früher war es dann so, ey, du bist nicht real, wenn du ins Radio kommst, weil du deine Musik danach auslegst und seichte Pussy-Musik machst. Die Tendenz ist aber so, dass da eine ganze Branche in so eine Richtung sich bewegt und deswegen finde ich es gut, dass wir da die Kurve kriegen zu diesem Ding, was pur ist.
Steiger über Röhr, Bunker
2001. Was rein ist. Ein Album, was deine Kunst ist.
Und Chaos das ist, über die Außen.
Und das ist real. Das ist geil.
Scheiße, was ist das?
Torch zum 50. Geburtstag. Oh. Grandmaster Melemel.
Ui.
Babasat. Flair.
Oh.
Oder Paschanim.
Ich sag Pussy-Musik und Radio, ich hätte, also ich, warte, mit Paschanim hat er mich auch so ein bisschen wieder, aber ich sag, das ist doch ein Flair-Satz. Das ist doch, deine Pussy-Musik im Radio, das ist doch, ich höre doch Flair das sagen.
Wahrscheinlich, also, ja.
Mein Tipp ginge zu Flair.
Ich hätte auch Flair gedacht, so auf Bauchgefühl
gehört. Es ist Flair, tatsächlich. Ja. Geil.
Aber in welchem Jahr? In welchem Jahr?
Jetzt.
Was?
Gestern. Das ist quasi jetzt. Wow.
Flair im Interview mit Bass-Sultan Hengst.
Da ist er aber was auf der Spur. Also Hip-Hop wird jetzt ganz schön Mainstream langsam, kann das sein? Also ich weiß auch nicht, aber irgendwie.
Zu Pussy-Musik im Radio.
Zu CCN 14.
Na gut.
Was halt jetzt rauskommt. Krass. Okay.
Ich bräuchte vielleicht eine Art.
Ein Taxi.
Nee, Wi-Fi, weil ich hab kein. Du musst mir hier irgendwas eintippen oder das machen.
Ja, okay, ich habe auch noch. Ich habe ein Zitat in der Zeit. Die Zeile lautet wie folgt:
Ja.
Bodenlose Frechheit. Deine Frau ist oben ohne echt heiß. Raus mit den Kondomen. Ich bin sexgeil.
Was hast du zu drei?
Sagte das. ApoRed, YouTuber und glücklicherweise Ex-Rapper. K1 hat immer eine Cialis im Portemonnaie.
Oh,
oder
warte.
Casey Rebel, wenn es zu blöd ist, um wahr zu sein.
Warte kurz. Also, es klingt von den
wie eine alte Frauenarztlein.
Aber es klingt von den Silben jetzt so, also so rappt Casey Rebel, würde ich sagen. Ich hätte aber davor den wen hast du davor genannt?
K1
macht auch so Dinge, um dann so zu beeindrucken. Ich sag K1.
Bodenlose Frechheit, deine Frau ist oben ohne echt heiß, raus mit den Kondomen, ich bin sexgeil.
Ja, Casey Rebel.
Ja, richtig.
Ja, oder?
Komplett richtig. Okay, ey, auch nochmal, bitte hier, das haben wir nur auf dem Live-Podcast empfohlen, auch nochmal hier die Empfehlung, Casey Rebel, self-titled Casey Rebel, der Song auch, Gold. Wirklich Zitate raten für 4 Wochen. Es ist, jede Zeile ist quotable, das ist so unfassbar.
Shit. Das ist dann auch der Hip-Hop-Spirit. Wenn es keiner macht, mache ich es selber und ich erschaffe etwas aus dem Nichts.
Nice. Das ist doch wieder Torsten. Nee, sag
Toxic, Bushido, Ria Schröder, Entrepreneurin und junge Liberale der FDP.
Nice.
Oder Markus Steiger.
Oh, sag nochmal.
Ja.
Das ist dann auch der Hip-Hop-Spirit. Wenn es keiner macht, mache ich es selber und ich erschaffe etwas aus dem Nichts.
Also, ist es ein Steiger-T-Shirt.
Aber ich glaube, weil ich habe das gleiche mal von Aria gehört und ich glaube, da hat das Toxic einfach mal irgendwo in der Kaffeepause gesagt und Aria hat sich das mitgenommen. Ich glaube, das ist Toxic gewesen.
Hat er recht. Klingt sehr gut zusammen.
Hat er recht, nämlich über seine neue Werbeagentur oder mit seinem Buch, das er gerade schreibt, irgendwie so mit seinem Partner. Achso, nicht stimmt. Er war im Gespräch mit Roos, genau. Hm. Er war im Gespräch mit Roos und hat gesagt, hey, hier, hiphop.de gab halt nichts und dann habe ich es halt selber gemacht. Ja. Aber ich fühle das.
Ey, alles gut an Toxic, wo immer er sich gerade bewegt, in welchem Film, der macht das schon.
Wir dachten ja auch, es gibt keinen geilen Hip-Hop-Podcast, mach mal selber halt, oder?
Na gut.
Schönes,
so, einen habe ich noch. Einen habe ich noch.
Schade.
Über wen wird gesprochen? Er ist ein unverzagter Mensch. Er hat Fähigkeiten, die man heutzutage als Resilienz bezeichnet. Er hat die Gabe, negativen Einflussfaktoren standzuhalten, ohne massive Selbstzweifel zu entwickeln. Und er verfügt über ungeahnte Bewältigungsstrategien.
Wow, wer über wen?
Wer kann so überhaupt reden? Und über wen?
Wurde hier geredet über Donald Trump, über CDU-Chef Armin Laschet oder über Markus Steiger?
Resilienz? Armin Laschet? Nein, oder?
Er ist ein unverzagter Mensch. Er hat Fähigkeiten, die man heutzutage als Resilienz bezeichnet. Er hat die Gabe, negativen Einflussfaktoren standzuhalten, ohne massive
Selbstzweifel. Ich sag, das ist über dich gewesen.
Ja, weil er beim zweiten schon vorkam, aber nicht war, dann muss er im dritten war. Im dritten das sein. Ich sag Markus Steiger. Aber warte, aber wer hat über Markus Steiger? Müssen wir das auch wissen?
Nein. Nee.
Das wäre auch so ein Steiger-Move, wenn du jetzt so ein Zitat über dich, wo du so geil in den Himmel gelobt wirst, einfach reinnimmst. Das passt eigentlich alles zusammen.
Ja, er verfügt über ungeahnte Bewältigungsstrategien. Weißt du, so sämtliche Misserfolge. Ja, so. Einfach mal.
Bewältigt.
War das jemand,
der einfach mal pleite gehen und trotzdem lachen, so.
War das jemand, der an einem Geburtstag eine Rede über dich gehalten hat?
Das ist ja schön gewesen. Es ist über CDU-Chef Armin Laschet.
Wow. Und wer hat gesagt?
Ihr habt so viel gemeinsam, Steiger.
Ja, dachte ich mir auch. Das dachte ich mir ehrlich gesagt am Ende auch. Dachte ich auch so, naja, gut, okay, der macht einen Scheiß nach dem anderen und lacht trotzdem, ja. Das könnte ich sein.
Aber Resilienz ist ein schönes, schönes
Es war aus...
Wo ist dein Notizbuch?
Resilienz ist schon längst drin. Ich befasse mich mit Resilienz unbedingt.
Ich finde Resilienz ein richtig schlimmes Wort. Aber egal.
Aber nein, das ist ein schönes... Also, doch, nein. Aber es ist eine schöne...
Eine schöne Eigenschaft.
Genau, also genau, dieses. Ja, Resilienz ist natürlich ein deutsches, wie man halt deutsche Sachen sagt. Resilienz!
Leute, eine letzte Frage noch an euch beide, bevor wir hier rausgehen. Wann war der letzte Moment, in dem ihr so richtig rausgezoomt habt und euch so aus Vogelperspektive beobachtet habt und gedacht habt, ach komm ey, ist doch alles egal, ist doch eigentlich alles egal oder was ist egal, aber so befreit wart von den ganzen Gedanken, die ihr euch gerade gemacht habt.
Letzten Montag im Studio.
Geil. Ja, machst du das?
Ja, ja. Also Meditation gehört eh dazu und so ein Rauszoomen hin und wieder ist eh das Wichtigste. Man macht erst einen Bodyscan und dann aber so und raus und ja, also ich hab das hin und wieder mal. Also
bei dir in Verbindung mit Meditation oder dann diesem Flow?
Ja.
Ich muss sagen, ich habe das ehrlich gesagt nur in Zeiten gehabt, wo es mir wirklich schlecht ging, wo man sehr, sehr traurig war. Und da hatte ich dann so diese Perspektive, wo man dann auch über sich in der dritten Person denkt. Weißt du?
Ja.
Also er steigt gerade traurig die Treppen hinauf. Oh Gott. Nebel. Überall Nebel. Aber nee, sonst habe ich das ehrlich gesagt nicht empfinde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so als einen erstrebenswerten Zustand. Ist gut, sich mal so von oben mal anzugucken.
Ja, ich sag, es ist auf jeden Fall. Also es bringt halt.
Hey. Aber ist da nicht die Gefahr, dass man seine eigene Bedeutungslosigkeit dann erkennt? So
na, aber klar, aber das gehört auch voll dazu. Und das ist aber auch genau das, was einen wieder zurückholt. Also es holt unglaublich zurück. Du machst quasi wie diese Reise und hast danach beides durchlebt. Einmal die komplette Bedeutungslosigkeit, es fällt nichts ins Gewicht. Das ist so, das Universum ist so und du nicht. Und das andere ist aber, also der positive Teil davon ist, du bist das ganze Universum. Das ist die positive Seite von dieser Meditation. Okay. Das ist so einmal die Bedeutungslosigkeit, ich bin nur irgendein kleines Atomding im Universum. Aber das Atomding in jedem Atom ist schon das ganze Universum und du bist das ganze Universum. Und dann bist du so, und wenn du beides durchgegangen bist, ist so das Dialektische, sag ich mal, und wieder aufwachst in dem Dritten aus dieser Dialektik, dann machst du, und dann gehst du vors Mikro und singst oder machst Schuhentwurf oder whatever jemand machen will. Ja, ich weiß nicht was, aber so, also das bringt voll viel.
Danke, Bartek, dass du hier warst.
Danke
sehr, euch. Sehr überraschend, aber wirklich, es war ein Fest, es war großartig, es war eine super Sendung.
Hat mir sehr viel auch Spaß gemacht, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Sehr gerne.
Super. Haben wir ein Abschlusswort?
Ist super gewesen. Hey, das war doch das Abschlusswort. Was sollen wir da noch dazu sagen?
Okay.
Also ich meine, du hast diese kosmische Reise eigentlich perfekt beschrieben. Mehr gibt's nichts zu sagen, oder?
Also gut.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.